Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Physikalische Chemie 1 für Life Science. Wir beginnen mit zwei einfachen Klickerfragen. Die erste Frage, die ich an Sie hätte, ist: Wissen Sie, wer Roberto Carlos ist? Ist es erstens ein theoretischer Chemiker, zweitens ein Fußballspieler, drittens der eigentliche Urheber der Schrödinger-Gleichung oder viertens ein spanischer Molekularspektroskopiker? Würde ich Sie jetzt um Ihre Antwort bitten. Also tatsächlich wissen immerhin 62% von Ihnen, wer Roberto Carlos ist. Die zweite Frage, die ich an Sie hätte, was ist eine braunsche Röhre? Erstens ein Element der Integralrechnung in höherdimensionalen Räumen, zweitens Bestandteil früher Fernsehgeräte, drittens der Definitionsbereich von Differentialgleichungen oder viertens ein Heisenbergscher Unschärfebereich. Würde ich Sie auch jetzt um Ihre Antwort bitten? Und auch das scheinen Sie gut zu wissen. Der Hintergrund zu diesen beiden Fragen ist, dass wir im aktuellen Übungsblatt, was Sie heute herunterladen können, einmal eine Frage haben, wie denn die De Broglie-Wellenlänge eines Fußballs ist, der von Roberto Carlos geschossen worden ist, und zweitens die De Broglie-Wellenlänge von Elektronen in einer braunschen Röhre. Und ich hatte da mit Sabrina Weigert die Diskussion, habe gemeint, die jungen Leute von heute wissen erstens nicht, wer Roberto Carlos ist, und zweitens haben sie noch nie eine braunsche Röhre gesehen. Aber immerhin 82% von ihnen können sich zumindest erinnern, dass es sowas mal gab. Vielleicht ganz kurz zwei administrative Punkte vorneweg. Sie hatten bis vor 2 Minuten die Gelegenheit, Ihre Übungsblätter abzugeben zur Korrektur. Falls Sie den Briefkasten nicht gefunden haben, ist es jetzt sozusagen auch zu spät. Ich würde Ihnen aber fürs nächste Mal sagen, dass der wie vereinbart vor L602 ist. Der zweite Punkt ist, dass wir festgestellt hatten, dass nicht alle von Ihnen sich ein Exemplar von Engel Read ausleihen konnten. Wir haben jetzt nochmal 25 Stück bestellt. Wir haben momentan 91 Stück im Bestand, die sind alle ausgeliehen. 25 haben wir nochmal bestellt, dann sollten wir hinkommen. Gut, zur Wiederholung von Mittwoch würde ich gerne auf die Tafel verweisen. Wir haben uns mit Kapitel 2, Kapitel 2, die Schrödinger-Gleichung, die hatten wir in Anführungszeichen hergeleitet aus einer Kombination der De Broglie-Wellenlänge, empirisch Lambda ist H durch P, und der klassischen nicht-dispersiven Wellengleichung und kam dann auf diesen schönen Ausdruck, der hier steht, minus H Querquadrat durch 2m D Quadrat nach dx Quadrat von Psi von x plus V von x, Psi von x ist E Psi von x. Diese Gleichung ist unglaublich wichtig. Also das wäre so eine typische Klausurfrage, Aufgabe 1a, stellen Sie doch mal irgendwie so eine Schrödinger-Gleichung auf. Die Struktur der Gleichung wird einfacher, wenn wir uns im Kapitel 3 eine Eigenwertgleichung anschauen, die zum Beispiel hier steht. Die sieht so aus wie Operator auf Eigenfunktion ist Eigenwert mal Eigenfunktion. Und genau diese Struktur hat auch die Schrödinger-Gleichung. Der Operator, der hier verwendet ist, ist halt ein bisschen komplizierter. Der Operator ist nämlich all das, was auf Psi auf der linken Seite wirkt, also minus h Querquadrat durch 2m, zweifache Ableitung nach x, plus v multipliziert mit der Wellenfunktion. Und dieser Operator ist der Hamilton-Operator, das habe ich Ihnen extra hier nochmal hingeschrieben. Das heißt, wir machen jetzt die Transferleistung, dass wir einen beliebigen Operator ersetzen durch eben genau diesen Hamilton-Operator. Und zu jedem Operator gehört eine zugehörige Observable. Und die zugehörige Observable zum Hamilton-Operator ist die Energie, die Gesamtenergie. Und der zugehörige Eigenwert ist deswegen hier der Energieeigenwert E oder auch dieser Energieeigenwert E hier. Die Schrödinger-Gleichung müssen wir lösen natürlich. Und dazu hätte ich auch eine Frage an Sie, nämlich, was ist denn die Lösung dieser Schrödinger-Gleichung? Bitte antworten Sie jetzt. Ist es erstens eine Zahl x? Ist es zweitens eine Zahl t? Ist es drittens eine Funktion Psi von x? Oder ist es viertens, sind es viele Funktionen Psi von x? Das freut mich sehr. Also ich würde sagen, dass niemand eigentlich falsch liegt. Die Lösung dieser Schrödinger-Gleichung sind die Psi von x. Und dass es viele sind, erkennen Sie richtig daran, dass ich immerhin hier einen Index n hingeschrieben habe. Also die Lösung einer solchen Schrödinger-Gleichung ist tatsächlich, sind die vielen Funktionen Psi von x. Wenn Sie jetzt zu einem Operator die Eigenfunktion Psi n gefunden haben, mit den zugehörigen Eigenwerten a n, dann haben diese Psi n's Eigenschaften, die stehen hier, die Psi n's sind nämlich einmal orthogonal und bilden ein vollständiges System. Damit ist gemeint, dass dieses schöne Integral hier 0 ergibt, wenn Sie das komplex konjugierte einer dieser Eigenfunktionen mit einer anderen dieser Eigenfunktionen multiplizieren und dann darüber integrieren. Dann kommt 0 raus, das heißt so viel wie orthogonal. Und das hier bedeutet, diese Vollständigkeit, dass Sie eine beliebige Funktion f von x immer ausdrücken können als Linearkombination der Psi n's. Mich hat jemand gefragt am Ende der letzten Vorlesung, naja, aber ich brauche doch im Allgemeinen nicht unendlich viele Psi n's, die ich linear miteinander kombinieren muss, um f von x zu bekommen. Das stimmt. Es kann zum Beispiel sein, dass f von x einfach nur die Summe von Psi 2 und Psi 99 ist und zum Beispiel kein Beitrag von Psi 7, von Psi 8 und so weiter vorkommt, dann sind eben die entsprechenden Koeffizienten B7, B8 einfach 0. Dadurch haben Sie nicht immer eine Summe mit unendlich vielen Summanden, sondern eventuell auch mit ausgewählten. An dieser Stelle würde ich gerne auf eine Analogie aus dem Vektorraum zu sprechen kommen. Das wäre allerdings dann schon neuer Stoff. Deswegen wollte ich Ihnen erst vorher noch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Können Sie irgendwas fragen? Ja, sehr schön, da außen bitte. Also ich wiederhole für die Zuschauer an den Fernsehgeräten mit Braunschweröhre zu Hause nochmal die Frage. Die ist nämlich kurz zusammengefasst, ist denn eigentlich die Lösung der zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung nicht auch zeitabhängig und was ist dann eigentlich der Unterschied? So würde ich es vielleicht kurz darstellen. Zunächst mal haben Sie völlig recht. Sie wissen, dass die Wellenfunktion Psi, die wir eigentlich suchen, eine Wellenfunktion ist und eine Welle hängt von Ort und Zeit ab. Für stationäre Probleme, ich komme gleich nochmal drauf, ist es allerdings so, dass der zeitabhängige Anteil immer der gleiche ist, nämlich e hoch minus i e durch h quer mal t. Das steht auch irgendwo in Ihren Unterlagen. Deswegen haben wir hier den zeitabhängigen Teil einfach rausdividiert, weil weder dieser Operator noch dieser Operator, die nicht von t abhängen, auf den zeitabhängigen Teil wirken. Deswegen, also ich meine, wenn Sie Psi von x als Produkt einer Orts- und einer Zeitfunktion schreiben, dann wirkt dieser Operator hier nur auf die Ortsfunktion. Das heißt, Sie können die Zeitfunktion zum Beispiel nach vorne ziehen. Überall, wo ein Psi steht, steht diese Zeitfunktion drin. Sie teilen durch die Zeitfunktion und dann fällt die raus. Dann können Sie, das ist ein bisschen einfacher, die rein ortsabhängige, zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung lösen und multiplizieren am Schluss die Zeitabhängigkeit wieder drauf. Das funktioniert. Trotzdem gibt es eine zeitabhängige Schrödinger-Gleichung und die brauchen Sie dann, wenn Ihre Operatoren auch zeitabhängig sind. Also ein sehr doofes Beispiel wäre, wir hatten gesagt, dieses Potential hier ist ortsabhängig. Ich hatte meine Analogie mit dieser Teletubby-Landschaft versucht unterzubringen und da würden Sie erstmal sagen, diese grünen Hügel sind grün und hügelig, das ist zeitunabhängig. Wenn Sie jetzt aber ein gemeiner Kulissenbauer wären, dann könnten Sie irgendwelche hydraulischen Stützen unter diese Hügel bauen und die Hügellandschaft irgendwie auch noch zeitabhängig machen. Dann, Sie wissen, was ich meine, ja? Dann wäre V nicht nur von x, sondern auch noch von t abhängig. Und dann könnten Sie die Zeitabhängigkeit nicht so einfach rausdividieren und dann müssen Sie die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung lösen. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was zum Geier hat eine hydraulisch pervertierte Teletubby-Landschaft mit theoretischer Chemie zu tun. Nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen insofern, als dass Sie bei vielen chemischen Problemen durchaus auch eine Zeitabhängigkeit in den Operatoren haben. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben Ihr Molekül und lassen jetzt zum Beispiel einen Laserstrahl auf das Molekül fallen, dann haben Sie plötzlich an der Stelle des Moleküls zum Beispiel eine elektrische Feldkomponente, die Ihr Molekül zum Beispiel elektronisch anregt. Wenn Sie diesen Prozess quantenchemisch beschreiben wollen, dann müssen Sie diese Zeitabhängigkeit des Feldes, das mit dem Molekül wechselwirkt, irgendwie in ihre zeitabhängige Schrödinger-Gleichung unterbringen. Und dann können Sie zum Beispiel eine elektronische Anregung beschreiben, bei der Sie dann ein Elektron irgendwie drei Schalen nach oben hieven oder sowas. Das wäre so meine mittelkurze Antwort auf die Frage, was da ist. Und um vielleicht den wichtigen Begriff noch unterzubringen, stationäre Probleme sind eben welche, bei denen sich zum Beispiel Felder oder Ähnliches nicht zeitabhängig ändern. Stationäre Probleme funktionieren immer so, dass wir die Zeitabhängigkeit erstmal rausziehen und am Schluss die Lösung Psi von x dann noch mit dieser bekannten Zeitabhängigkeit multiplizieren. Und in aller Regel sind die Probleme, die wir in dieser Vorlesung hier diskutieren, zeitunabhängig, also stationär. Es gibt eine Folgefrage. Die Frage war, wenn wir unsere ortsabhängige Wellenfunktion multiplizieren mit einer komplexen zeitabhängigen E-Funktion, kriegen wir eine komplexe Wellenfunktion, die auch einen Imaginärteil hat. Und wenn Sie sich eine Wasserwelle vorstellen, dann gibt es da keinen Imaginärteil. Das ist einer der Unterschiede zwischen quantenmechanischen und klassischen Wellen. An der Stelle würde ich mich mit folgender Antwort begnügen. Wir werden heute noch sehen, dass eine physikalische Deutung der Wellenfunktion was mit Aufenthaltswahrscheinlichkeit zu tun hat. Und zwar ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit verknüpft mit dem Betragsquadrat der Wellenfunktion. Das heißt, Sie bekommen da dann auch Beiträge aus dem Imaginärteil. Ansonsten würde ich die Frage einfach ein bisschen zurückstellen. Ich hoffe, es wird im Laufe der nächsten Wochen klar werden. Okay, ich sitze ja mit meinem Büro praktisch direkt neben der Anja Zitt, die auch Studienberatung macht. Und die hat mir erzählt, Malte, da kam jetzt eine Studentin vorbei und die hat gemeint, ja, sie sitzt da in PC1 für Life Science und es ist ja echt harter Stoff. Und dann fragte die Anja Zitt, ja, wer ist denn der Dozent? Und dann meinte die Studentin, keine Ahnung, wie der Typ heißt, aber er hampelt sich echt einen ab. Also, schönen guten Tag, mein Name ist Malte Drescher und ich gebe mir tatsächlich Mühe und bin da auch darauf angewiesen, dass Sie mich unterstützen, indem Sie einfach fragen. Ja? Fragen Sie einfach, die Zeit, glaube ich, ist gut investiert. Sie werden in Zukunft ziemlich viele solche Integrale schreiben müssen. Deswegen gibt es eine abkürzende Schreibweise, die Bra-Cat-Schreibweise, was nichts mit BHs oder Katzen zu tun hat, sondern Bra und Cat ein Kunstwort ist, indem man Bracket teilt in einen Bra- und einen Cat-Anteil. Und die Kurzschreibweise für diese Gleichung hier würde so aussehen, dass wir ein Bra Psi I Cat Psi J haben, was 0 ergibt. Oder mit anderen Worten, diese Klammer hier ist einfach nur eine Kurzschreibweise für dieses Integral. Mehr steckt da nicht dahinter. Das ist einfach nur eine Abkürzung. Dann wollte ich gerne versuchen, die Eigenschaften der Orthogonalität und der Vollständigkeit mit einer Analogie aus dem Vektorraum zu beschreiben. Wenn Sie ein Koordinatensystem haben, x, y, und Sie haben einen Vektor a, dann drücken Sie das im Koordinatensystem so aus, dass Sie sagen, okay, ich muss so und so viele Schritte in x-Richtung gehen, so und so viele Schritte in y-Richtung und dann habe ich diesen Vektor a beschrieben. Jetzt war die Idee, dass Eigenfunktionen Psi n ein vollständiges System bilden und orthogonal zueinander sind. Ich versuche mal, diese Eigenfunktionen in diesem zweidimensionalen Vektorraum darzustellen. Das könnte zum Beispiel Eigenfunktion 1 könnte zum Beispiel so aussehen. Ich überlege noch ein bisschen, wie ich das schreibe. Ich nenne es vielleicht tatsächlich mal Psi 1. Und die Eigenfunktion Psi 2 wäre orthogonal darauf, also zum Beispiel so. Und jetzt sehen Sie, dass in diesem Vektorraum Psi1 und Psi2 auch ein vollständiges System bilden, weil Sie jeden beliebigen Vektor, zum Beispiel auch den Vektor a, durch eine Linearkombination der Eigenfunktion Psi1 und Psi2 darstellen können. Also in dem Fall wäre das eben, ich weiß nicht, vielleicht 1,3 mal Psi1 plus 1 mal Psi2 würde a ergeben. Das wäre eine Vektordarstellung von Orthogonalität und Vollständigkeit. In unserem Fall ist es ein bisschen komplizierter, weil wir nicht im zweidimensionalen arbeiten, sondern wir haben im Allgemeinen unendlich viele Eigenfunktionen Psi n. Das heißt, diese Funktionen sind in einem unendlich dimensionalen Funktionenraum, den man auch Hilbertraum nennt. Damit möchte ich es auch schon gut sein lassen. Ich fand das immer ganz hilfreich, wenn man diese Analogie zu der Vektordarstellung sieht. Damit würde ich schon zu meinem Kapitel 4 kommen. Und das heißt Postulate. Oder mit anderen Worten, jetzt würde ich versuchen, Ihnen zu erklären, wie die Quantenchemie funktioniert. Entschuldigung, viertens ist es. Viertens Postulate. Ich hatte da ziemlich viel Text geschrieben, scheue mich jetzt aber ein bisschen davor, das alles an die Tafel zu schreiben. Deswegen schreibe ich Ihnen nur kurz auf, erzähle was dazu und Sie können es natürlich überall auch nachlesen. Erstens, ein quantenmechanisches System ist vollständig beschrieben durch eine Wellenfunktion Psi von x und t. Psi von x und t beschreibt ein quantenmechanisches System vollständig. Eine wichtige Deutung dieser Wellenfunktion Psi von x und t sieht so aus, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens p zum Zeitpunkt t0 am Ort x0 in einem Intervall dx, also p von x0 und t0, gegeben ist als Psi Stern von x0 und t0. Psi von x0 und t0 dx oder kurz gesagt das Betragsquadrat von Psi x0 und t0 dx. Auch hier lohnt sich der Einsatz eines Textmarkers, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Gleichung. Ich versuche sie ein bisschen zu deuten. Sie erinnern sich vielleicht daran, wir hatten schon mal in einer unserer Quiz-Fragerunden hatten wir so keulenförmige, ich glaube in unserem Fall waren es blaue Darstellungen von Atomorbitalen. Die hatten Sie auch fast alle richtig identifiziert. Das waren Darstellungen von solchen atomaren Wellenfunktionen. Und zwar für Elektronen. Und hier steht jetzt, wie Sie die zu interpretieren haben. Sie nehmen die Wellenfunktion Psi, bilden davon das Betragsquadrat und das gibt Ihnen ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, das Elektron an dem entsprechenden Ort zu finden. Wenn wir vielleicht nochmal weggehen von dem eher schon komplizierteren atomaren Problem und wir gucken uns einfach so eine eindimensionale Schrödinger-Gleichung an, hier oben, wo die Wellenfunktion Psi nur eindimensional von x abhängt, dann können Sie sich vorstellen, Sie haben eben auf einer x-Achse jetzt verschiedene Werte für diese Wellenfunktion und wenn Sie wissen wollen, wo sich das Teilchen denn befindet, was Sie durch diese Wellenfunktion beschreiben, bilden Sie das Betragsquadrat und Sie kriegen einen Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen dort zu finden. Da gibt es eine Frage dazu. Ja, bitte. Nein, Sie sind nicht falsch. Die Frage war, hatten wir sowas hier nicht mal als Intensität definiert? Und das gilt für klassische Wellen. Für klassische Wellen, also sei es jetzt irgendeine Radiofrequenz oder irgendeine Wasserwelle oder sowas, dann würden Sie hier dadurch die Intensität abbilden. Für eine quantenmechanische Wellenfunktion ist dieses hier ein Maß für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Lassen Sie vielleicht mich noch mal ein Wort sagen zu Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Ich gehe davon aus, dass Sie so Grundzüge der Quantenmechanik schon mal irgendwann in der Schule gelernt haben. Deswegen höre ich vielleicht auch gerade keine entsetzten Aufschreie. Aber wenn Sie sich jetzt ein Elektron als eine Art Tischtennisball oder sowas vorstellen, ist diese Gleichung natürlich Nonsens. Denn ein Tischtennisball ist hier und nicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hier oder dort. Das ist anders für quantenmechanische Teilchen. Das sehen Sie zum Beispiel an dem Experiment mit dem Doppelspalt, was wir jetzt schon ein paar Mal diskutiert hatten. Da können Sie mit einer solchen Wellenfunktion eben vorhersehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie das Elektron hier oder dort oder da finden. Wir werden ganz viele Beispiele dazu machen. Aber wichtig an dieser Stelle ist mitzunehmen, im Allgemeinen hat ein quantenmechanisches Teilchen keinen festen Ort, sondern Aufenthaltswahrscheinlichkeiten an verschiedenen Stellen, die unterschiedlich groß sein können, aber eben keinen fixen Ort. Lassen Sie mich vielleicht auch noch auf dieses dx hier eingehen. P von x0 und t0 heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Teilchen an der Stelle x0 oder in einem Intervall mit der Breite dx um x0 herum zum Zeitpunkt t0 zu finden. Warum dieses dx? Das wäre das Gleiche, wenn ich Sie fragen würde, ich würde gerne so eine kleine Statistik unter Ihnen machen und würde zum Beispiel fragen, wer von Ihnen wiegt denn 60 Kilo? Und dann könnten Sie eventuell diese Frage nicht so gut beantworten, weil wenn Sie zum Beispiel 60,4 Kilo wiegen, wüssten Sie nicht, sollen Sie sich jetzt melden oder nicht. Oder wenn Sie 60,0001 Kilo wiegen, wüssten Sie nicht, ob ich das als 60 zähle oder nicht. Oder mit anderen Worten, wenn Sie solche Umfragen machen wollen, müssen Sie immer ein Intervall angeben. Wer von Ihnen wiegt zwischen 59,5 und 60,4 Kilo? Und Sie müssen sich jetzt nicht melden. Und diese Funktion übernimmt das dx. Deswegen geben Sie einen kleinen infinitesimalen Bereich um x0 herum an. Sie haben eine Frage, ja. Der war gut, ne? Ja. Verflixt. Ich probiere es. P beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass Teilchen in einem Intervall dx um x0 herum zum Zeitpunkt t0 zu finden. Hatten Sie den Eindruck, Sie haben das mit der Aufenthaltswahrscheinlichkeit irgendwie nachvollziehen können? Dann kommt jetzt die Transferaufgabe dazu. Ich würde Sie fragen, was ist denn das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über Psi Stern x T0 Psi x T0 dx? Hier, welchen Wert muss dieses Integral liefern? Ist es 0, dann drücken Sie die 1, das ist ein bisschen verwirrend. Ist es 1, drücken Sie die 2, ist es 2, drücken Sie die 3, ist es unendlich, drücken Sie die 4. Also die Frage ist, was für einen Wert muss dieses Integral haben? Sie haben die Möglichkeit, 0, 1, 2 oder unendlich zu befürworten. Und der Zahlencode ist hier. Wenn Sie glauben, das Integral liefert den Wert 0, drücken Sie die 1 und so weiter. Okay, wir haben 51 Stimmen einsammeln können. Jetzt können wir es vielleicht noch mal kurz zusammen diskutieren. Sie sehen, wir integrieren über Psi Stern Psi. Psi Stern Psi ist das gleiche wie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an einem bestimmten Ort. Wenn wir jetzt über die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an einem Ort zu finden, integrieren über alle denkbaren Orte, die es überhaupt gibt, dann müssen Sie überlegen, was da rauskommt. Vielleicht wollen Sie sich jetzt nochmal umentscheiden? Naja, immerhin. Also die Behauptung ist, dass dieses Integral 1 sein muss. Das kann ich vielleicht auch nochmal aufschreiben. Nehmen wir mal an, wir haben hier unsere unser eindimensionales Universum, was wir durch so eine X-Achse markieren. Und wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, das Zeichen zu finden in dem Bereich, hat einen bestimmten Wert. Hier ist die Wahrscheinlichkeit klein, hier wird die Wahrscheinlichkeit riesig und hier wird es wieder ganz klein. Dann müssen Sie, wenn Sie von Wahrscheinlichkeiten sprechen, wenn Sie alle denkbaren Möglichkeiten zur Integration nutzen, muss natürlich das Teilchen irgendwo sein. Das heißt, es muss eins rauskommen. Und das sagt diese Gleichung. Und damit könnten Sie sich auch folgende schöne Gleichung aufschreiben, nämlich Bra Psi I Ket Psi J ist gleich Delta I J. Kennen Sie das Kronecker-Delta? Okay, das ist eine abkürzende Schreibweise. Dieses Kronecker-Delta funktioniert so, dass es 1 ist für I gleich J und 0 für I ungleich J. Und Sie sehen eben hier, dass Bracket Psi I Psi J gibt eine 1, wenn I gleich J ist. Das muss so sein, weil die Aufenthaltswahrscheinlichkeit 1 insgesamt ergeben muss. Und wenn I ungleich J ist, dann gibt dieser Ausdruck hier 0. Das muss so sein, weil die Psi Ns orthogonal zueinander sind. Das hier nennt man Normiertheit, diese 1. Okay. Die Wellenfunktion, die wir verwenden, um ein quantenmechanisches System zu beschreiben, nämlich vollständig zu beschreiben hier, die müssen auch noch bestimmten Anforderungen erfüllen. Also die Psis oder Psi muss sein. Erstens eine eindeutige Funktion. Das heißt, ich muss zu einem x-Wert einen Funktionswert ablesen können. Das wäre zum Beispiel hier bei dieser Relation keine eindeutige Funktion, weil ich zum Beispiel zum x gleich 2-Wert einmal diesen Wert hier ablesen könnte für die Relation oder, für, oder hier diesen. Das wäre keine eindeutige Funktion. Und quantenmechanische Wellenfunktionen müssen eindeutige Funktionen sein. Dann zweitens, die erste Ableitung muss stetig und differenzierbar sein. Das erkennen Sie sofort daran, dass Sie ja zum Beispiel die Schrödinger-Gleichung auf die Wellenfunktion anwenden wollen. Und hier steht eine zweifache Ableitung drin. Wenn die erste Ableitung nicht differenzierbar wäre, würden Sie hier ein Problem bekommen. Und sie darf, das wäre dann drittens, das Tafelbild ist natürlich jetzt ein bisschen... Ach, das ist ja noch ganz gemein. Sie sind ja Lehramtler, ne? Das heißt, Sie gucken jetzt auch auf solche Sachen wie Tafelbild und sowas. Das bringt mich jetzt völlig aus der Fassung. Okay. Also, drittens, die Funktion darf nicht über einen endlichen Bereich eine unendliche Amplitude aufweisen. Oder sowas wie keine unendliche Amplitude über endlichen Bereich. Das hängt einfach damit zusammen, wenn Sie sich vorstellen, Psi wäre im Bereich zwischen 0 und 1 unendlich groß, dann wäre diese Normierung hier nicht zu erfüllen, weil das Integral dann auch einen unendlich großen Wert liefern würde. Deswegen diese dritte Bedingung. Gut, all das würde ich unter Postulat 1 gerne laufen lassen. Das heißt, ich könnte irgendwo noch so eine 1 reinflicken. Und dieses Postulat nochmal ganz kurz zusammengefasst, würde heißen, eine Wellenfunktion Psi von x und t beschreibt ein quantenmechanisches System vollständig. Und wenn ich diese Wellenfunktion Psi von x und t kenne, das Betragsquadrat bilde, habe ich eine Information über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des beschriebenen Teilchens. Das ist unser Postulat 1. Postulat 2 nennen wir Korrespondenzprinzip. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Das Korrespondenzprinzip sagt, dass es für jede observable, also für jede messbare Größe wie Energie, Impuls, kinetische Energie, Drehimpuls, was weiß ich, einen zugehörigen Operator gibt. Und Sie können eine Messung dieses Wertes im Experiment theoretisch dadurch simulieren, dass Sie diesen Operator auf die Wellenfunktion anwenden. Ich würde Ihnen jetzt einfach noch ein paar Operatoren nennen. Wir haben einmal den Operator für die Gesamtenergie. Den kennen Sie schon. Das ist der Hamilton-Operator. Der sieht für ein Teilchen in einer Dimension aus wie minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat plus v von x. Wenn Sie nachher realistischere chemische Systeme beschreiben, dann wird das Ganze eben wahrscheinlich in drei Dimensionen stattfinden, für ein Teilchen, für zwei Teilchen in sechs Dimensionen, für drei Teilchen in neun Dimensionen und so weiter. Dann haben wir einen Operator für die kinetische Energie. Und dieser Operator, den können Sie direkt ablesen. Wenn der Hamilton-Operator der Operator für die Gesamtenergie ist, dann scheint er sich zusammenzusetzen aus einem Operator für die potenzielle Energie und eben einem Operator für die kinetische Energie. Das heißt, der Operator für die kinetische Energie ist gerade minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat. Und der Operator für die potenzielle Energie ist eben v von x. Dann gibt es einen Impulsoperator. Der Impulsoperator ist gegeben als minus i h quer d nach dx. Und dann gibt es noch einen Operator für den Drehimpuls. Da müssen Sie sich vielleicht vorher nochmal klassisch an Drehimpulse erinnern. Nämlich daran, dass Drehimpulse Vektoren sind. Und zwar, wenn Sie sich zum Beispiel den Drehimpuls eines rotierenden Schwamms beschreiben wollen, dann würde bei dieser Rotation hier der Drehimpulsvektor in diese Richtung zeigen. Rechte Handregel, Sie erinnern sich vielleicht. Würde der Schwamm so rotieren, würde der Drehimpulsvektor in diese Richtung zeigen. Deswegen würden Sie im Allgemeinen für ein Objekt in drei Dimensionen eben einen dreidimensionalen Vektor angeben für den Drehimpuls. Das gilt in der Quantenmechanik ganz genauso. Und ich würde Ihnen den Drehimpulsoperator für den Drehimpuls in x-Richtung angeben. Und der ist gegeben als minus i h quer, Klammer auf, y d nach dz plus, Entschuldigung, minus z d nach dy. Und so weiter. Und jetzt kommt Postulat 3. Und dieses Postulat führt uns direkt ins Herz der Quantenchemie. Das Postulat sagt nämlich, in jeder Messung einer Observable, also in jedem Experiment, mit dem ich eine Observable messe, kann als Ergebnis nur ein Eigenwert des zugehörigen Operators gefunden werden. Das ist unglaublich wichtig. Ich versuche es nochmal zu sagen. Wenn ich eine Observable messe, dann kann ich ausschließlich nur als Ergebnis bekommen die Eigenwerte oder einen der Eigenwerte des zugehörigen Operators. Ich zeige Ihnen dazu vielleicht mal ein experimentelles Beispiel, damit Sie wissen, wovon ich überhaupt rede. Nehmen wir an, Sie haben irgendein Gas, das können Sie in irgendeiner Druckkammer anregen. Hier hätten Sie das Beispiel einer Wasserstoffentladungsröhre. Sie haben also hier ein Wasserstoffgas drin, Sie legen eine Hochspannung an und das emittierte Licht lassen Sie hier durch einen Spalt fallen, der interessiert aber eigentlich nicht. Dann ist hier so schön beschrieben, es gibt ein dispergierendes Element, also zum Beispiel Prisma, und dann spalten Sie das Licht, was aus dieser Wasserstoffentladungsröhre kommt, in seine spektralen Bestandteile auf. Und das Verblüffende an diesem Experiment ist jetzt, dass Sie nicht einfach hier irgendwie so ein Regenbogenspektrum bekommen, wie Sie es für weißes Licht erwarten würden, sondern Sie bekommen hier einzelne Spektrallinien. Die kriegen dann sogar Namen, H-Alpha, H-Beta und so weiter. Das heißt, der Wasserstoff, den Sie anregen, der relaxiert wieder, geht wieder zurück in einen energetisch tiefer liegenden Zustand und gibt diese Energie in Form von Licht oder Photonen ab. Und dadurch, dass Sie nur diskrete Wellenlängen detektieren im Experiment, können Sie schlussfolgern, dass der Wasserstoff nur in ganz bestimmte Energieniveaus angeregt werden kann und nicht beliebig. Und das nennt man Quantisierung. Und diese Energie kann eben nur in Quanten abgegeben werden. Also ich skizziere einfach mal oder kritzel einfach mal nur hin, was ich jetzt da meine. Und zwar kritzle ich es so, dass es sich praktisch nicht lohnt, es mitzuschreiben. Aber die Idee ist, Sie haben irgendwie Ihr System im Grundzustand und können jetzt nur in ganz bestimmte Energieniveaus anregen. So oder so. Und dann kann natürlich von dort aus wieder eine Relaxation in den Grundzustand erfolgen. Und die Energie wird dann abgegeben in Form von Licht und dadurch eben Licht bestimmter Wellenlänge. Das hier würde man jetzt Quantensprünge bezeichnen. Und Sie sehen eben, ein Quantensprung, zum Beispiel von hier nach hier, der wäre möglich. Aber es ist eben nicht möglich, einen Quantensprung zum Beispiel von hier nach dort zu machen. Das funktioniert nicht, weil hier kein zugehöriges Energieniveau bereitsteht. Oder mit anderen Worten, wenn Ihnen zum Beispiel ein Politiker sagt, in der Bildungspolitik ist uns ein Quantensprung gelungen, dann meint der Politiker wahrscheinlich, dass irgendwie ein Riesensatz passiert ist. Tatsächlich sagt er aber, es ist der kleinstmögliche Sprung gelungen, der überhaupt nur denkbar ist. Genau. Dass das Ganze wichtig ist, sehen Sie zum Beispiel daran, dass wir hier solche Spektraltafeln hängen haben, wo Sie irgendwie die Banden sehen für verschiedene Gase. Dass das Ganze von grundlegender Bedeutung für die Quantenchemie ist, sehen Sie das ganze Semester über. Ich muss das vielleicht nochmal eben mit Text füllen. Also mein Postulat 3 würde sagen, in jeder einzelnen Messung die einem Operator A entspricht, treten als Ergebnis nur die Eigenwerte des Operators auf. In jeder einzelnen Messung die A entspricht treten als Ergebnis nur die zugehörigen Eigenwerte auf. Und als Beispiel hätten wir eben sowas wie Beispiel H Psi N ist E N Psi N. Wenn Sie wissen wollen, welche Möglichkeiten ein Wasserstoffatom hat, Energie aufzunehmen, schreiben Sie die Schrödinger-Gleichung für das Wasserstoffatom auf, lösen die Schrödinger-Gleichung, kennen alle Psi Ns. Und wenn Sie die Psi Ns kennen, kennen Sie auch die Ens. Und das Wasserstoffatom kann, wenn Sie seine Energie messen, nur eine Energie haben, die einem dieser Ens entspricht. Das ist das, was ich versucht hatte, in meiner Kritzelskizze klarzumachen. Diese waagrechten Striche hier sollen die Ens, die Eigenwerte, in dem Fall zum Hamilton-Operator darstellen. Und nur diese Energieeigenwerte kann ich in Messungen finden. Und das bedeutet eben, in dem Fall, die Energie ist quantisiert. Nicht jeder Wert ist möglich, sondern nur quantisierte Werte. Und das ist eine wichtige Eigenschaft in der Quantenmechanik. Dann machen wir an der Stelle bitte 5 Minuten Pause. So, willkommen zurück. Ich würde versuchen, das Ganze noch mal ein bisschen mehr in Ihre Erlebniswelt anzupassen. Sie haben wahrscheinlich schon irgendwas gehört von Elektroden in S-Orbitalen und L-Orbitalen. Das sagt Ihnen alles was. Und vielleicht haben Sie auch schon gehört, dass diese Quantenzahl S, P, D und so weiter, dass diese Quantenzahlen was über den Bahndrehimpuls der Elektronen aussagen. Auch das haben Sie schon gehört. Wenn Sie das Ganze jetzt quantenchemisch exakt beschreiben wollen, dann müssten Sie jetzt, wenn Sie sich für den Bahndrehimpuls Ihrer Elektronen interessieren, müssten Sie den Operator für den Bahndrehimpuls aufstellen. Das können Sie nachgucken. Und können dann eine Eigenwertgleichung lösen, die so aussieht, leicht abgeändert, statt Hamilton-Operator, also ich kann es einfach drunter schreiben, Operator für den Bahndrehimpuls, L auf Psi gibt, sagen wir mal sowas wie L Psi, und zwar in vielen verschiedenen Ausfertigungen. Und dann sagt Ihnen dieses dritte Postulat hier, egal wie Sie dieses Experiment machen, Sie bekommen als Ergebnis der Messung des Bahndrehimpuls Ihres Elektrons nur als mögliche Werte einen von diesen Ln. Und die sind halt gequantelt und Sie bekommen nicht irgendwelche Zwischenwerte, sondern Sie bekommen nur diese Werte Ln. Das ist gemeint mit diesem, in jeder einzelnen Messung, die A entspricht, treten als Ergebnisse nur die zugehörigen Eigenwerte auf. Dieses Postulat ist sehr wichtig, aber es hilft noch nicht wirklich weiter, weil Sie jetzt wissen, welche Werte überhaupt möglich sind, aber Sie wissen immer noch nicht, welchen Wert Sie tatsächlich messen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie mit einem Würfel würfeln, dann würden Sie wahrscheinlich nicht sehr viel darauf setzen, dass Sie eine 3,4 würfeln, weil die Ergebnisse bei einem Würfelwurf diskret sind. Sie würfeln entweder 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6. Irgendwas dazwischen kommt nicht raus. Und das steht im Prinzip hier. In jeder einzelnen Messung, die A entspricht, treten nur die zugehörigen Eigenwerte auf. Also für eine Messung der Energie ist eben zum Beispiel nicht jeder Energiewert ein mögliches Ergebnis, sondern nur ganz bestimmte, ausgewählte, diskrete Energieeigenwerte. Aber Sie wissen noch nicht, welcher dieser Energieeigenwerte auftritt. Okay? Ich würde Ihnen an dieser Stelle auch noch ein bisschen weiterhelfen und würde versuchen, Ihnen mitzugeben, was Sie messen. Das ist nämlich das Postulat 4. Wenn Sie ein System im Zustand Psi von x und t anschauen, dann können Sie sich für eine Observable a interessieren und können jetzt schon mal sagen, welche Ergebnisse für diese Observable a überhaupt möglich sind. Das machen Sie, indem Sie die zugehörigen Eigenwerte zum zugehörigen Operator finden. Und dann haben Sie eben viele verschiedene, aber diskrete Eigenwerte und einer von denen wird es dann schon sein. Aber die Frage ist, welcher ist es? Und ich kann Ihnen hier mit einer statistischen Deutung helfen. Wenn Sie den Wert dieser Observablen a in vielen identisch erstellten Systemen messen, dann ist das mittlere Ergebnis der Erwartungswert. Dieser Erwartungswert wird in spitzen Klammern geschrieben, a, und der ist gegeben als großer Bruchstrich, Integral von minus unendlich bis plus unendlich, Psi Stern von x und t, Operator a mal Psi von x und t, dx, geteilt durch Integral minus unendlich bis plus unendlich, Psi Stern von x und t, Psi von x und t, dx. Zunächst mal, um Sie ein bisschen zu beruhigen. Dieser Bruch sieht jetzt nicht so hübsch aus vielleicht, ja, aber das können Sie einfach ausrechnen. Da drin ist nichts Geheimnisvolles, es ist einfach nur ein bisschen Rechenarbeit. Wie würden Sie nämlich vorgehen? Sie haben Ihre Funktion Psi von x und t gegeben. Die beschreibt Ihr System. Das heißt, die können Sie an überall, da wo Psi von x und t steht, einfach hinschreiben. Psi Stern können Sie einfach bilden durch das Komplex konjugieren. Und a ist ein Operator zur Observablen a. Und dieser Operator, den können Sie auch irgendwo nachschlagen. Ein paar Beispiele hatte ich Ihnen schon gezeigt. Wenn zum Beispiel Sie sich für den Impuls interessieren, dann wäre dieser Operator a minus ih quer d nach dx. Dann können Sie das alles einsetzen, können die Integrale ausrechnen und dann kriegen Sie den Erwartungswert a. Okay, was heißt es jetzt konkret? Was können wir über unser System lernen? Nehmen wir an, wir beschreiben ein Elektron in einer Dimension, das ist am einfachsten, das beschreiben wir durch Psi von x und t. Jetzt wollen Sie den Impuls dieses Teilchens messen. Was können Sie über das Ergebnis dieser Messung sagen? Erstens, Sie können sagen, überhaupt nur mögliche Ergebnisse sind die Eigenwerte zum Impulsoperator. Das war unser Postulat 3. Das heißt, Sie stellen diese Gleichung hier, diese Eigenwertgleichung auf für den Impulsoperator und finden alle möglichen Eigenwerte für den Impuls. Und dann können Sie immerhin schon sagen, einer dieser Eigenwerte wird das Ergebnis der Messung sein. Das würde eine Analogie bedeuten, ich würfle eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 oder eine 6. Außerdem können Sie sagen, wenn Sie das Experiment an identisch präparierten Systemen 3 Millionen Mal machen, dann können Sie sagen, was im Mittel rauskommt. Das ist dieser Erwartungswert. Das wäre beim Würfeln zum Beispiel 3,5. Wenn Sie im Mittel anschauen, was passiert, wenn Sie 3 Millionen Mal würfeln, kommt halt 3,5 raus. Das wäre die Aussage auch für unser quantenmechanisches System. Wenn Sie eben die Messung oft wiederholen an identisch präparierten Systemen, dann kommt im Mittel dieser Erwartungswert raus, den Sie sich so ausrechnen können. Das ist immer noch nicht besonders hilfreich, Ich würde gerne trotzdem noch eine Sache dazu herausstreichen. Ich habe mir jetzt große Mühe gegeben, zu sagen, dass Sie diese Messung in einem Gedankenexperiment 3 Millionen Mal an identisch präparierten Systemen machen. Das heißt, wenn Sie das Würfelanalogon bilden, wäre meine etwas absurde Herangehensweise nicht, ich würfle 3 Millionen Mal mit einem Würfel, was auch schon strange wäre, aber ich schlage vor, ich kaufe mir 3 Millionen Würfel und würfle mit jedem Würfel nur einmal und sage, die Würfel sind mehr oder weniger identisch. Warum mache ich das? In meiner quantenmechanischen Beschreibung, weil ich durch die Messung in das System eingreife. Sprich, wenn ich mein System habe, mein Elektron, ich messe dessen Impuls, dann hat sich nach der Messung die Wellenfunktion Psi von x und t verändert. Sie kriegen viele Beispiele dazu. An dieser Stelle würden Sie einfach nur mitnehmen, die Messung eines quantenmechanischen Systems ändert das quantenmechanische System. An der Stelle würde ich vielleicht gerne noch zwei Einstein-Zitate bringen, der das auch höchst verwirrend fand. Das erste ist sehr bekannt. Vielleicht sind es sogar drei Einstein-Zitate. Das erste Einstein-Zitat wäre hierzu: Gott würfelt nicht. Sprich, es war schon damals sehr, sehr unbefriedigend, dass man eigentlich nur statistische Aussagen im Mittel machen kann, aber dass wir nicht sehr gute Aussagen machen können über das Ergebnis einer einzelnen Messung. Das ist Ihnen vielleicht jetzt aufgestoßen und das war auch damals schon ein Problem. Der zweite Punkt lass nämlich da vielleicht einen kleinen philosophischen Diskurs einbauen. Ich bin da kein kompetenter Ansprechpartner, aber die Grundidee kann ich Ihnen vielleicht kurz sagen. Sie sind offensichtlich ja begeisterte Naturwissenschaftler. Das heißt, Sie glauben an deterministische Vorgänge. Was weiß ich, Sie stellen sich vor, Sie haben einen Ball, kennen dessen Ausgangsort, dessen Geschwindigkeit, dann können Sie eben vorhersagen, wie der sich jetzt eben in der Landschaft bewegen wird. Oder Sie haben irgendeine Ladungsverteilung gegeben, kennen irgendwelche Coulomb-Gesetze und können jetzt beschreiben, wie sich diese Ladungen im Raum bewegen werden. Das ist hübsch und funktioniert gut. Und jetzt haben Sie schnell das Problem mit dem freien Willen. Wenn Sie sich Ihr Gehirn vorstellen, einfach also sehr abstrahiert, als Ladungsverteilung, letztendlich funktioniert das Hirn ja durch solche elektrischen Reize, dann könnte man, wenn man präzise arbeitet, zu einem Zeitpunkt die Ladungsverteilung im Hirn eines Menschen komplett aufschreiben und ab dann laufen nur noch Naturgesetze ab. Also Sie können dann vorhersagen, okay, diese Ladung wird hier angezogen, dann stößt sie sich dort ab und können genau vorhersagen, wie die Ladungen jetzt in diesem Hirn strömen werden. Und da sehen Sie jetzt das Problem mit dem freien Willen. Das heißt, ein guter Naturwissenschaftler, der Ihnen ins Hirn schaut, kann vor Ihrer Entscheidung feststellen, ob Sie sich entscheiden werden, in die Übungsgruppe am Montag zu gehen oder nicht. Und das ist natürlich philosophisch schon ein bisschen bedenklich. Und da kann Quantenmechanik ein naturwissenschaftlicher Ausweg sein, indem Sie eben hier solche unbestimmten, nicht vorhersehbaren Größen einbauen. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Wenn Sie es interessant finden, lesen Sie was dazu. Okay. Sie haben eine Frage. Ich hoffe nicht dazu, aber probieren Sie es. Nee, das ist ziemlich wichtig. Das ist okay. Also nehmen wir mal an, wir haben eine eindimensionale Wellenfunktion Psi von x. Nehmen wir mal an, der Einfachheit halber Psi wäre reell, sieht irgendwie so aus. Dann können Sie sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie Ihr Teilchen irgendwo finden. Müssen das Ganze im Kopf quadrieren, ja, dann sehen Sie, okay, ich habe hier eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zu finden, ich habe hier eine niedrige Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zu finden. Jetzt messen sie. Sie bestimmen den Ort des Teilchens. Und sie finden, das Teilchen ist hier. Jetzt haben sie das Teilchen festgenagelt. Jetzt ist das Teilchen nicht mehr beschrieben durch diese Wellenfunktion. Denn sie wissen ja, dass es hier ist. Sie haben es ja gerade gemessen. Deswegen sieht die Wellenfunktion im Moment der Messung so aus, dass sie überall hier Wahrscheinlichkeit 0 haben. Hier ist die Wahrscheinlichkeit da und da haben sie wieder die Wahrscheinlichkeit 0. Und damit haben sie die Wellenfunktion ihres Teilchens geändert. Und das gilt ganz allgemein für jede Messung. In dem Moment, wo sie die Messung durchgeführt haben, legen sie fest, was der Wert der zugehörigen Observable ist, und damit legen sie auch eine Wellenfunktion fest. Und die ist im Allgemeinen anders als die Wellenfunktion, die ihr das Teilchen vorher beschrieben hat. Das ist ein guter Punkt. Also erstmal muss ich Ihnen noch ein bisschen versuchen, den Punkt rauszureden, das Teilchen bewegt sich ja. Die Idee einer Bewegung ist die einer Bahn. Das heißt, mein Ball bewegt sich von hier auf einer Bahn über verschiedene Positionen nach dort. Dieses Prinzip der Bahnbewegung funktioniert nur dann, wenn Sie einem Teilchen zu jeder Zeit einen Ort zuweisen können. Das können Sie mit quantenmechanischen Objekten aber nicht tun. Sie können Objekten nur Aufenthaltswahrscheinlichkeiten zuordnen. Das heißt, diese Bahnbewegung können Sie gleich schon mal ganz vergessen. Wenn Sie jetzt sagen, okay, mein System ist durch die Wellenfunktion Psi von x und t beschrieben, das ist diese in weiß skizzierte breite Verteilung, dann sagen Sie, mit einer großen Wahrscheinlichkeit finde ich das Teilchen hier, mit einer kleineren hier und so weiter. Jetzt führen Sie die Messung durch. Jetzt ist Ihr Teilchen hier. Das bedeutet nicht, dass Ihr Teilchen für alle Zeiten hier sein muss, aber es bedeutet, dass es nicht mehr mit der gleichen Wahrscheinlichkeitsverteilung beschrieben werden kann wie vorher. Denn sagen wir mal, Sie machen jetzt eine Pikosekunde später nochmal eine Messung, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass Ihr Teilchen jetzt plötzlich hier ist. Und deswegen, oder daran erkennen Sie, dass im Moment der Messung die alte Wellenfunktion nicht mehr gültig ist. Okay, es gibt viele Fragen. Ja, bitte. Sehr schön. Sehr schön, ja. Das ist natürlich eine gute Frage. Ich behaupte, das ist die Wellenfunktion Psi von x und t. Und jetzt messe ich und dann stelle ich fest, das Teilchen ist hier. Und dann sagen Sie natürlich völlig zu Recht, naja, dann war doch offensichtlich die Verteilung vorher ziemlicher Humbug, denn mein Teilchen ist ja hier und nicht dort. Aber wenn Sie diese Messung durchführen an 3 Millionen identisch präparierten Systemen, dann finden Sie eben statistisch gesehen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit viele von den Teilchen, von diesen 3 Millionen Teilchen hier, wenige hier und wieder mehr hier. Und das würden Sie zum Beispiel sehen an dem Experiment mit dem Doppelspalt. Sie lassen zum Beispiel Elektronen auf den Doppelspalt fliegen, die sind beschrieben durch die gleiche Wellenfunktion, dann messen Sie mit dem Detektor den Ort des Teilchens und stellen eben fest, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist mein Teilchen hier, mit einer kleineren ist es dort und so weiter. Aber in dem Moment, in dem Sie den Ort gemessen haben, bricht die Wellenfunktion in sich zusammen. Und das bedeutet eben, dass die Messung in das System eingreift. Ja, bitte. Also ich fand das erste Beispiel für diesen Zuhörerkreis ja besser, weil wir Unschärfe noch nicht besprochen hatten. Aber beim Doppelspaltexperiment wäre es genauso. Wenn Sie einen der beiden Spalte zuhalten, dann wissen Sie, dass Ihr Teilchen durch Spalt 1 gegangen oder durch den anderen Spalt gegangen ist. Damit haben Sie den Ort festgelegt und die Wellenfunktion verändert und deswegen sehe ich kein Interferenzmuster mehr. Ich war bei meinen Einstein-Zitaten. Das erste Einstein-Zitat war eben, Gott würfelt nicht. Dem passe das also genauso wenig wie Ihnen. Ja? Aber die Experimente stützen diese Theorie. Das zweite Zitat ist, da geht es um die Frage, ob eine Messung in das System eingreift. Die war ungefähr so, oder glauben Sie wirklich, dass der Mond nur da ist, wenn Sie hingucken? Das wäre das Analogon für die makroskopische Welt, ja, dass Sie eben durch die Messung erst beeinflussen, dass Sie ein Objekt irgendwo finden. Und das dritte Einstein-Zitat, das hängt übrigens über Sabrinas Schreibtisch, ist, Ich habe nicht mal die Hälfte von den Zitaten gesagt, von denen Leute behaupten, ich hätte sie gesagt. Genau. Jetzt würde ich Ihnen noch ein weiteres, also wir kreisen das Problem ein bisschen ein. Ja? Wir wissen jetzt, wenn wir eine Observable messen wollen, dass wir erstens nur einen Eigenwert finden und dass wir zweitens im Mittel diesen Erwartungswert finden. Jetzt kann man es noch ein bisschen konkreter machen. Und dazu brauchen wir eine Fallunterscheidung. Die Fallunterscheidung sieht zwei Fälle vor, nämlich einmal, der erste Fall ist der einfache Fall. Psi ist Eigenfunktion zu A. In diesem Fall lässt sich der Erwartungswert ganz einfach ausrechnen. Ich führe das kurz vor. Der Erwartungswert A ist gegeben als Integral von minus unendlich bis plus unendlich Psi Stern A Psi dx. Jetzt fragen Sie sich, wo ist der Nenner geblieben? Ja, also ich wollte eigentlich nur diese Gleichung hier nochmal aufschreiben, habe jetzt aber den Nenner weggelassen. Warum habe ich diesen Nenner weggelassen? Ja, bitte? Der wird gleich 1, wenn die Psis normiert sind. Und ich gehe davon aus, dass die Psis normiert sind. Okay. Dann habe ich diesen Ausdruck hier. Jetzt wissen Sie, was gibt Operator A auf Psi? Das ist was, was Sie mit Ihrem jetzigen Wissen wissen müssen. Ich schreibe schon mal weiter. Integral von minus unendlich bis plus unendlich Psi Stern. Und jetzt würde ich gerne wissen, was ist A angewandt auf Psi? Ja, bitte. Eigenwert mal Funktion. Denn Psi ist eine Eigenfunktion zu A. Das kann ich in Formelsprache auch aufschreiben. A auf Psi ist A mal Psi. Deswegen kommt hier ein Psi-Stern. Und jetzt dieses A auf Psi kann ich jetzt als A mal Psi schreiben. Das A ist eine reelle Zahl. Diese reelle Zahl kann ich aus dem Integral rausziehen. Ich bekomme also a mal Integral von minus unendlich bis plus unendlich Psi Stern Psi dx. Und was Integral Psi Stern Psi dx ist, wissen Sie auch. Das ist auch 1, ja, Normiertheit. Das heißt, das Ergebnis ist a. Oder mit anderen Worten, wenn Psi eine Eigenfunktion zum Operator A ist, dann ist der Erwartungswert gleich dem Eigenwert. Oder, und das steht jetzt nicht hier in der Tafel, ist aber auch richtig, wenn Psi eine Eigenfunktion zu A ist, dann ist das Ergebnis jeder Messung der zugehörige Eigenwert. Also nochmal, im einfachen Fall, wir machen es vielleicht konkreter, ja, nehmen wir an, A ist der Impulsoperator. Wenn die Wellenfunktion Psi, die das System beschreibt, diese hier, wenn die eine Eigenfunktion zum Impulsoperator ist, ist alles gesagt. Dann ist das Ergebnis der Messung nämlich der Eigenwert, der dazu gehört. Ja, bitte? Ah, nicht, wenn meine Funktion Psi eine Eigenfunktion zu A ist, dann gibt es zu dieser Eigenfunktion genau einen Eigenwert. Also vielleicht haben Sie recht, ja, vielleicht sollte ich das irgendwie noch. Ja, mir fällt keine bessere Notation ein, aber Gemeint ist eben, wenn dieses Psi, was das System beschreibt, eine von diesen unendlich vielen Eigenfunktionen ist, zum Beispiel die Eigenfunktion Psi 7 mit dem zugehörigen Eigenwert A7, dann ist das Ergebnis jeder Messung der Eigenwert A7. Eben der Eigenwert, der zu dieser Funktion gehört. So, und ein bisschen knifflig wird es jetzt, weil ein quantenmechanisches System auch durch eine Wellenfunktion Psi beschrieben werden kann, die keine Eigenfunktion zum Operator ist. Das heißt, ich schreibe hier nochmal eben auf Messung ergibt oder jede Messung ergibt A als Ergebnis. Jetzt zweiter Fall B. Psi ist keine Eigenfunktion. Zu A. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Ich schreibe einfach mal drauf los und dann nachher diskutieren wir es. Also im Allgemeinen ist Psi keine Eigenfunktion zu A, aber im Allgemeinen kann ich schreiben, Psi von x und t kann ich ausdrücken durch die Eigenfunktion, also durch die Summe über n, bn und die Eigenfunktion nenne ich vielleicht phi n von x und t. Also das muss ich vielleicht nochmal kurz erklären. Die Wellenfunktion Psi, mit der mein System beschrieben ist, das steht auf der Tafel 2 hier, ich zeige Ihnen das nochmal. Also, unser System ist im Zustand Psi von x und t. Dieses Psi von x und t ist keine Eigenfunktion zu a. Die Eigenfunktion zu a nenne ich phi n von x und t. Psi ist eine beliebige Funktion und diese beliebige Funktion kann ich aufgrund der Vollständigkeit der phi n's ausdrücken als Linearkombination der phi n's. Das ist einfach nur abgeschrieben von dem, was wir schon am Mittwoch besprochen hatten. Okay. Jetzt versuche ich mir auszurechnen, was denn der Erwartungswert ist für diese Funktion a. Und dazu funktioniert meine Rechnung wie folgt. Lassen Sie mich vielleicht noch hier dazu schreiben, mit Operator a auf phi n gibt a n phi n. Das habe ich in Worten gesagt, jetzt steht es auch nochmal in der Formel da. Psi und phi n sind normiert. Das heißt, 1 ist das Integral von Psi Stern Psi dx. Und jetzt ersetze ich in diesem Integral die Psi Sterns und Psi durch die Linearkombination über die phi n's. Dann sieht das Integral wie folgt aus. Das ist das Integral über Summe über alle m, bm Stern, phi m Stern, Klammer zu, Klammer auf, Summe über alle n, bn, phi n, Klammer zu, dx. Wenn wir an der Stelle mal ein bisschen weiterrechnen, dann sehen Sie, dass Sie hier ein Integral haben über ein Produkt von zwei Summen. Wenn Sie dieses Produkt erstmal auswerten, dann müssten Sie sich nochmal daran erinnern, wie man das Produkt von Summen bildet. Das funktioniert so, Sie nehmen den ersten Summand des ersten Faktors mal den ersten Summand des zweiten Faktors plus den ersten Summand des ersten Faktors mal den zweiten Summand des zweiten Faktors plus ersten, dritten, ersten, vierten und so weiter. Und dann plus den zweiten Summanden des ersten Faktors mal den ersten Summanden des zweiten Faktors und so weiter. Sie wissen, wovon ich rede, ja? Gut. Das heißt, ich kann dieses Integral so umschreiben, dass ich die Summe bilde über ich muss vielleicht noch anders sagen. Aus dieser ziemlich langen Summe, die wir jetzt bilden, fallen ziemlich viele Terme weg. Und zwar sehen Sie natürlich, wenn ich mal anfange, erster Summand mal erster Summand, das gibt irgendwie ein B1 Stern, Phi1 Stern mal B1 mal Phi1, das ist in Ordnung. Und natürlich ein Integral drüber. Beim zweiten Beitrag wird es schon sehr einfach, weil wir dann nämlich für den zweiten Beitrag bekommen, B1 Stern, Phi1 Stern mal B2, Phi2 und ein Integral draus. Und da ja die Eigenfunktionen, die Phi-Ns, orthogonal sind, gibt das Integral über irgendwas mit Phi2 mal Phi1 0. Ist es mir jetzt gelungen, Sie abzuhängen? Ja. Ich fange mal an, aufzuschreiben, vielleicht hilft das ist es am einfachsten. Ich fange mal an, diese Summe auszuwerten. Das ist Integral B1 Stern Phi1 Stern B1 Phi1 dx plus. Das war jetzt dieser Beitrag hier ist erster Summand mal erster Summand. Jetzt kommt plus Integral B1 Stern Phi1 Stern B2 Phi2 dx plus und so weiter. Da kommen jetzt noch unendlich viele andere Integrale. Aus diesem zweiten Integral hier kann ich B1 Stern und B2, das sind einfach nur Zahlen, vor das Integral ziehen. Und dann bleibt übrig Integral Phi1 Stern Phi2 dx. Und von dem wissen Sie, was es ist, nämlich 0. Weil die Eigenfunktionen zu einem quantenmechanischen Operator orthogonal sind. Das ist 0. Und im Ergebnis finden Sie, dass Sie bei der Auswertung dieses Produktes hier nur diejenigen Beiträge berücksichtigen müssen, bei denen Sie Phi1 mit Phi1 oder Phi2 mit Phi2 oder Phi3 mit Phi3 miteinander multiplizieren. Das versuchte ich Ihnen zu sagen. Und dann können Sie das Ganze umschreiben zur Summe über M, BM Stern, BM, Integral Phi Stern M, Phi M dx. Oder noch anders gesagt, Sie sehen, aus den Laufindizes M und N ist jetzt ein einziger Laufindex M geworden, weil alle Beiträge, bei denen M und N unterschiedlich sind, 0 werden. Dieses Integral hier ist aufgrund der Normiertheit 1 und damit finden wir hier, dass die Summe über die M's, BM Stern BM ist Betragsquadrat BM, dass diese Summe 1 ist. Das ist natürlich nur ein Zwischenergebnis. Ich würde dieses Zwischenergebnis kurz für Sie einordnen. Wir haben eine beliebige Wellenfunktion Psi, die keine Eigenfunktion zum Operator A ist. Und mein Vorschlag zur Güte war, wir drücken diese allgemeine Funktion Psi durch eine Linearkombination der Eigenfunktion Phi n aus, indem wir diese Koeffizienten hier geschickt wählen. Und mit dieser Nebenrechnung hier habe ich Ihnen gezeigt, das gilt, dass die Summe der Betragsquadrate der BNs 1 ergeben muss. Das steht sozusagen hier. Wie gesagt, das ist nur ein Zwischenergebnis. Wir müssen natürlich weiterrechnen, weil was Sie natürlich vor allem brennend interessiert, wie ich Ihnen ansehe, ist, was ist denn der Erwartungswert A für den Fall, dass ich Psi habe, was keine Eigenfunktion zu A ist. Und von dem Ergebnis sind wir natürlich noch ein bisschen entfernt, aber wir sind auf einem guten Weg. Wollen Sie vielleicht trotzdem schon eine Frage stellen? Ja, bitte. Das hier ist für den Fall, dass unsere Phis nur von x abhängen. Wir haben Phi von x dx. Und in dem Fall läuft das Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Im Allgemeinen haben Sie natürlich an dieser Stelle hier auch andere Koordinaten. Also wenn Sie zum Beispiel an Kugelkoordinaten denken, ja, dann hätten Sie dann r, ein Theta und ein Phi, von denen dann eben eins von 0 bis unendlich, ein anderes von 0 bis 2 Pi läuft und so weiter. Und dieses Integral soll einfach bedeuten, ich integriere über den ganzen Bereich der Integrationsvariable. Also in dem Fall wäre es von minus unendlich bis plus unendlich. Im Allgemeinen ist es komplizierter. Ja, ja. Also die Frage war nochmal, wo ist jetzt die Summe über n geblieben? Hier taucht nur noch die Summe über m auf. Das ist Absicht. Der Hintergrund ist, Sie haben hier m's, die laufen von 1, 2, 3, 4, 5 bis unendlich und die n's 1, 2, 3, 4, 5 bis unendlich. Und unsere Auswertung hat gezeigt, dass alle Beiträge, bei denen m ungleich n ist, 0 werden. Das heißt, wenn Sie m gleich 1 wählen, dann ist nur der Beitrag von n gleich 1 interessant. Wenn Sie m gleich 7 wählen, ist nur der Beitrag von n gleich 7 interessant. Und das drücke ich aus, indem ich das durch einen einzigen Laufindex ersetze, nämlich m. Und jetzt ist dieses m hier, war früher mal ein n, ist jetzt aber ein m geworden, weil nur für n gleich m das Ganze ungleich 0 ist. Und deswegen ist jetzt nur noch ein Laufindex da. Dann wünsche ich Ihnen ein gutes Wochenende. Bis nächsten Mittwoch.